Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wie einige von euch wissen, war ich jetzt anderthalb Wochen in Tübingen und dort habe ich mich unter anderem auf einen Vortrag über Hans-Joachim Iwand vorbereitet. Wer nicht weiß, wer das war ein Pfarrer, unter anderem Pfarrer der Bekennenden Kirche, und er setzte sich nach dem Krieg für Flüchtlinge und Vertriebene ein. Und besonders engagierte er sich für Frieden und Versöhnung mit dem Osten, aus dem er selber stammte. Er kam ursprünglich aus Schlesien, war dann Privatdozent in Königsberg, musste dann allerdings von dort durch die Nazis vertrieben, immer weiter Richtung Westen, war während des Krieges dann Pfarrer in Dortmund. Wie gesagt, nach dem Krieg hat er sich für Frieden, für Versöhnung mit dem Osten eingesetzt. Und dieser Einsatz für Frieden und Versöhnung auch über ideologische Gräben hinweg, der brachte ihm harsche Kritik ein, auch von ehemaligen Mitstreitern. Ups. Ihm wurde vorgeworfen, er sei ein idealistischer Schwärmer. Angesichts des Kalten Krieges und der Bedrohung durch einen möglichen Atomkrieg lautet das Gebot der Stunde Aufrüstung und Abschreckung. Iwand dagegen war der Überzeugung, dass das weltweite Wettrüsten nur die Ausgeburt einer tief verwurzelten Heidenangst sein könne. Und gegen alles Sicherheitsdenken, was sich darin auch dokumentierte, setzte Iwand sich unermüdlich für Frieden und Versöhnung ein. Und man kann fragen, ja, war er damit also nicht doch ein blauäugiger Schwärmer? Mag sein, aber was ihn dazu motivierte, das war der Glaube, die Liebe, die Hoffnung. Vorgestern Abend, als ich in der Bibliothek saß, da las ich noch einen Satz bei Iwand, der mich ins Nachdenken brachte. Er schreibt: Wir leben nicht auf das Ende hin, sondern vom Ende her. Wir leben nicht auf das Ende hin, sondern wir leben vom Ende her. Klar ist, dass es auf das Ende irgendwie ankommt. Das Ende zählt, was am Ende steht. Aber die Frage ist, in welcher Weise bestimmt das Ende mein jetziges Dasein? Und ich glaube, davon hängt sehr, sehr viel ab, wie wir mit diesem Ende umgehen. Lebe ich sozusagen auf das Ende hin, dann besteht die Gefahr, dass ich wie das Kaninchen vor der Schlange erstarre, dass ich die Situation hier einfach aussitze und das mehr oder weniger bittere Ende abwarte. So nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Lebe ich dagegen vom Ende her, dann erleuchtet die Zukunftshoffnung meine Gegenwart. Sie lässt mich hellsichtig handeln als Licht für andere. Und dazu sind wir als Kinder Gottes ja berufen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So steht es im Evangelium für den heutigen Sonntag in Matthäus 5, Vers 16. Und zu einem solchen lichten Leben rufen uns auch die biblischen Zukunftstexte heraus. Ein solcher Zukunftstext ist die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus dem Jesaja-Buch. Und diese Bibelworte, diese Zukunftsworte, die sind uns nicht gegeben, um unsere Neugierde zu befriedigen. Sie sind uns auch nicht dazu gegeben, um uns über Mitmenschen zu erheben. Oder sie sind uns auch nicht damit dazu gegeben, dass wir selber irgendwie in Angst und Schrecken verfallen. Diese Zukunftstexte der Bibel, die lehren uns, unser gegenwärtiges Dasein vom Ende her anzugehen, von der zugesagten Zukunft Gottes her. Und ich lese uns jetzt in diesem Sinne Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Das Wort des Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und... Moment. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs,
dass er uns seine Wege lehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen für die Völker. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn wandeln. Jesaja, dieser Evangeliumsprophet, schaut in die Zukunft. Er schaut, was am Ende der Tage geschehen wird in der Endzeit. Und was er da von Gott her zu sehen bekommt, das ist durch und durch gut. Von Gott her erscheint ihm die Endzeit als eine weltweite Friedenszeit in unmittelbarer Gottesgegenwart. Schauen wir also mal ein bisschen genauer hin. Was genau schaut Jesaja da eigentlich? Er schaut ein Wort. So heißt es ganz am Anfang. Das Wort, das Jesaja über Juda und Jerusalem geschaut hat. Es wird geschehen am Ende der Tage. Ein Wort zu schauen, das klingt ja so ein bisschen merkwürdig, ja? Also ein Bild würden wir vielleicht anschauen, aber ein Wort zu schauen, naja, nach biblischer Auffassung sind Wort und Sache ein und dasselbe. Das gilt jedenfalls für das Wort Gottes. Denn Gott tut, was er sagt. Gott spricht und es geschieht. Das Wort ist sozusagen Gottes Werkzeug. Er handelt durch sein Wort. Wo wir in unserem Werkzeugkoffer vielleicht einen Hammer und ein paar Nägel haben, da hat Gott in seinem Werkzeugkoffer sein Wort. Damit schafft er das, was er zu Wege bringen will. Gott schreibt Geschichte, indem er redet. Gottes Wort ist weder Schall noch Rauch, Gottes Wort geschieht. Alle seine Verheißungen und Zusagen macht Gott wahr. Darauf ruht ja auch unser Glaube. Und am Ende des Jesaja-Buches, da lässt Gott sein Volk ganz ausdrücklich wissen, das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und so setzt Gottes Wort hier auch die Völkerscharen in Bewegung. Und alle Nationen werden zu ihm strömen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns seine Wege lehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Und die Frage ist, warum tun die Völker das? Die Begründung kommt gleich im Anschluss. Denn hier kommt die Begründung für die endzeitliche Völkerwallfahrt zum Zion. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Gottes Wort belebt und bewegt. Und das ist auch der Grund, warum kein Gottesdienst ohne die Verkündigung des Wortes Gottes auskommt. Die Gemeinde Gottes, die entspringt stets dem Wort Gottes, oder aber sie hört auf, Gemeinde zu sein. Und so sind auch die Worte, die uns hier gesagt sind und die wir heute hören, mehr als nur Worte. Wenn Gott etwas sagt, dann soll es nicht nur so sein, dann ist es so. Und zwar ist es bei Gott schon so, auch wenn es bei uns noch anders aussieht. Sein Wille geschieht im Himmel, auch wenn wir davon auf Erden noch nicht so viel sehen und deswegen ja darum bitten, dass auch hier in unserem Leben und in unserer Welt das geschehen möge, was bei Gott schon längst Wirklichkeit ist. Meine Lieben, das ist das tiefe Geheimnis des Wortes Gottes, dass es uns in eine Wirklichkeit entreißt, die nur geschaut werden kann. Denn Schauen ist etwas anderes als Sehen. Das ist nicht dasselbe. Was wir sehen mit unseren Augen, manchmal auch verstärkt durch eine Brille, manchmal auch abgeschwächt durch eine falsche Brille, entweder zu dunkel oder zu rosarot, was wir jedenfalls sehen, ist immer nur das, was vor Augen ist. Wir sehen nur das Vordergründige. Wir sehen nicht das, was eigentlich Wirklichkeit ist. Aber der Evangeliumsprophet Jesaja, der schaut, was bei Gott Wirklichkeit ist. Und was Jesaja da schaut, das tut er uns im Namen und im Auftrag Gottes kund, damit wir nicht verzweifeln, damit wir nicht in die Irre gehen angesichts dessen, was wir so sehen oder zu sehen meinen. Und deswegen lasst euch mit hineinnehmen in diese Schau des Evangeliumspropheten Jesaja und mal für einen Moment ausblenden, was wir sonst so sehen und meinen und denken. Sich hineinnehmen zu lassen in die prophetische Schau der Dinge, wie sie wirklich sind, das im Kern heißt eigentlich Glauben. Der Glaube glaubt ja nicht, was man sieht. Da müssen wir ja nicht glauben. Wir stehen an den Gräbern unserer Lieben und sehen Tod. Wir glauben die Auferstehung. Der Glaube glaubt nicht, was man sieht, sondern er glaubt aufs Wort Gottes. Der Glaube glaubt deswegen anderes als das, was man sieht. Oft genug glaubt er auch das glatte Gegenteil von dem, was man sehen kann. Der Glaube lässt sich nicht bestimmen von dem, was man mit den Augen sieht, sondern von dem, was nur geschaut werden kann. Von dem, was Gott offenbart, was er uns in seinem Wort sehen und dann auch in seinem leiblichen Wort des Abendmahls sogar schmecken lässt. Jesaja, der Evangeliumsprophet, schaut die Zukunft. Das, was auf uns zukommt, beziehungsweise besser gesagt, genauer gesagt, den, der auf uns zukommt. Zukunft ist in der Bibel immer eine Person, Gott. Und darum ist das, was Jesaja hier schaut, durch und durch gut. Und das sollte uns zu denken geben. Allzu oft, wenn von Endzeit die Rede ist, kommen Angst und Panik ins Spiel. Apokalyptische Horrorszenarien vergiften die Gemüter und manch einen treibt sogar die Sorge, um etwas zu verpassen, wenn Jesus bald wiederkommt. Habe ich auch schon gehört. Ja, Jesus soll möglichst bald wiederkommen, aber vorher möchte ich noch das und das und das und das und das auch noch machen. Denn wenn Jesus kommt, dann ist es ja aus. Ihr Lieben, im 1. Johannesbrief heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Und im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Angst und Glaube vertragen sich nicht. Die kann man nicht irgendwie zusammenbringen. Denn die Angst, die hält gefangen, die Angst lähmt das Kaninchen vor der Schlange. Gott befreit und Gott setzt in Bewegung. Gott will nicht, dass wir verzweifeln und dass wir panisch werden. Gott jagt uns auch nicht ins Bockshorn wie so viele Unheilspropheten und Endzeitpessimisten. Denn Endzeit ist Gottes Zeit. Gottes Zeit, wenn er kommt und alles gut macht. Endlich und endgültig. Endzeit, das können wir hier von Jesaja lernen, heißt Gott kommt. Gott kommt. Und darum ist das, was Jesaja hier schaut, ausnahmslos und durch gut. Da ist nichts Schlechtes dabei, nichts Bedrohliches. Wenn Gott kommt, dann wird endlich alles gut. Dann bringt er endgültig Ordnung in das lebensfeindliche Chaos. Dann bändigt er die Urgewalten, die das Leben bedrohen und zerstören. Gott kommt zum Heil. Er bringt Rettung, er bringt Erlösung. Darin besteht Gottes einzigartige Gerechtigkeit, sein Recht schaffen. Wenn Gott richtet, wenn Gott Recht spricht, dann bringt er in Ordnung, was aus den Fugen geraten ist. Und Jochen Klepper dichtet einmal in seinem berühmten Adventslied, als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Und lange nach Jesaja und lange vor Klepper sagt der Apostel Paulus das Gleiche. Jetzt aber unter der neuen Voraussetzung, dass geschehen ist, was Jesaja nur von ferne schaute. Paulus sagt, da wir nun gerecht geworden sind oder gerecht gemacht worden, gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Bei Gott gehören Gerechtigkeit und Frieden zusammen. Die Gottesgerechtigkeit, die zahlt nicht heim. Die Gottesgerechtigkeit beseitigt den Feind nicht. Sie überwindet ihn in Liebe und sie macht ihn zum Freund. Und darin besteht die höhere Gerechtigkeit Gottes, die er ja auch uns erwiesen hat. Als wir ihm gegenüber noch längst feindlich eingestellt waren, da hat er uns in der einzigartigen Liebestat von Golgatha überwunden und zu seinen Kindern gemacht. Und Paulus sagt in Römer 5, übrigens nicht nachdem ich gerechtfertigt worden bin, habe ich Frieden mit Gott. Er sagt, wir, nachdem wir gerechtfertigt wurden, haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott gibt es nur im Plural. Was wäre das auch für ein Friede, der die anderen einfach ausschließt? Klar, ich meine, Frieden zu haben wäre ja so einfach, wenn es den anderen nicht gäbe, wenn der andere mich nicht nerven würde, wenn der andere nicht da wäre. Und wir können uns ja mal fragen, der Kain, ganz am Anfang der Bibel, der Kain, der wäre wahrscheinlich ganz glücklich gewesen, wenn er allein auf der Welt gewesen wäre, ohne diesen blöden Abel, der ihm die Show stahl. Aber der Friede, den Gott will und den er wirkt, dieser Friede, der sagt nicht, Kain und Abel nicht oder auch umgekehrt. Dieser Friede umfasst alles und jeden, so wahr Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dein und mein und unser aller Schöpfer. So haben es manche von euch ja auch vorhin gebetet. Der Friede Gottes, der verbindet nicht nur einzelne Menschen, er verbindet die Völker. Und er schließt uns zu der einen Menschheit zusammen, zu der Gott uns ja ursprünglich geschaffen hat. Dieses Ziel der einen Menschheitsfamilie, dieses Ziel schien durch den Turmbau zu Babel endgültig zerstört zu sein. Aber Gott hat dieses Ziel, sein Ziel, nie aus den Augen verloren. Auch wenn es lange Zeit so aussah, als habe Gott die Völker links liegen gelassen, so schaut Jesaja hier doch die Wahrheit. Israel sollte ein Zeichen für die Völker sein. Ja, für die Völker. Und diesen Plan hat Gott in der ihm eigenen Weisheit durchgeführt. Er hat seinen eigenen Sohn in Israel zur Welt gebracht. Und von diesem Sohn Gottes, von Jesus, sagt Jesaja in Jesaja 11, Vers 10, es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht, als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Apostel Paulus führt diese Linie weiter und sagt, nachdem Israel so ein Zeichen für die Völker geworden ist, für uns sind die Völker jetzt ein Zeichen für Israel. Römer 11, Vers 11. Und das Ende vom Lied ist dies. Ganz Israel wird gerettet werden und Gott wird sein alles in allem. Und spätestens dann wird auch das unsägliche und massenhafte Morden aufhören, das man beschönigend Krieg nennt. Krieg, so hat man uns weismachen wollen, sei eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Karl von Clausewitz. Und ein lateinisches Sprichwort sagt, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und der griechische Philosoph Heraklit, so um 500 vor Christus, der meinte, der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien. Der Krieg als Vater aller Dinge. Das alles, ihr Lieben, lässt sich unter keinen Umständen mit Christus vereinbaren. Seit Gottes Menschwerdung wissen wir nicht, der Krieg, sondern Gott ist der Vater aller Dinge und der König aller. Er ist der Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. So heißt es in Epheser 4, Vers 6. Dieser Gott, der Vater Jesu Christi und durch ihn auch unser Vater, hat uns in seinem Sohn alle zu einem gemacht. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, in Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. So schreibt Paulus in Galater 3, Vers 28. Denn Christus ist unser Friede. Er hat Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Kann man alles nachlesen in Epheser Kapitel 2. Und darum hat auch Hans-Joachim Iwand recht, wenn er dieses alte Sprichwort, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor, abändert und sagt, wenn du Frieden willst, dann bereite den Frieden vor. Krieg ist etwas, was Gott nicht in uns hineingelegt hat. Gott hat uns nicht als Krieger geschaffen. Sonst müsste der Krieg ja nicht erst erlernt werden. So wird es ja hier vorausgesetzt in Vers 4. Wenn wir daher von Gott lernen und von ihm gelehrt sind, der uns zum Frieden berufen hat, dann können wir nicht gleichzeitig Krieg lernen. Und auch hier gilt, warum sollen wir tatenlos auf das warten, was doch von jeher und in Ewigkeit unsere Bestimmung ist? Jesus will, dass wir Friedensstifter sind, denn das befähigt uns zum Leben im Reich Gottes. Jesus lehrt uns, unseren Feinden zu vergeben und die zu segnen, die uns verfluchen, ohne Wenn und Aber, unter allen Umständen. Wir leben nicht aufs Ende hin, sondern vom Ende her. Wenn dieser Satz stimmt, dann hat er uns etwas zu sagen für unser Leben hier und jetzt. Ganz in diesem Sinne äußert sich jedenfalls auch Jesaja. Seine Schau vom Ende der Tage gipfelt am Ende in dem Aufruf an das Volk Gottes, Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn wandeln. Jetzt schon, nicht erst in Zukunft. Der Gottesdienst auf Gottes heiligem Berg, der soll nicht bloß Zukunftsmusik sein. Was sein wird, das bestimmt für uns, die wir an Jesus Christus glauben, schon die Gegenwart. Lasst um Gottes Willen nicht zu, dass die Dunkelheit eure Welt sich trübt und euer Leben verfinstert. Lebt als Hoffnungsmenschen und wandelt als Kinder des Lichts. So lehrt es der Wochenspruch für die neue Woche in Epheser 5, Vers 8 und 9. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das sind die Erkennungszeichen der Kinder Gottes, weil sie auf ihren Vater im Himmel verweisen. Er ist gut, gerecht und wahrhaftig. Und als seine Kinder haben wir Anteil an dem, wer und was er ist. Das Licht, mit dem Gott uns erleuchtet, lässt uns aufblühen. In der Güte widerspiegelt sich das Gutsein Gottes uns Menschen und seiner Schöpfung gegenüber. Gott ist uns gut. Wie sollten wir da den anderen gegenüber böse sein? Sonst würden wir ja zum berühmten Schalksknecht werden. In der Gerechtigkeit widerspiegelt sich die lebensbejahende Ordnungskraft Gottes. Und wenn er das Leben bejaht, und zwar jedes Leben, wie sollten wir da menschenfeindlich sein und sagen, nee, der hat kein Recht zu leben? In der Wahrheit widerspiegelt sich Gottes unerschöpfliche Treue und Aufrichtigkeit. Jesus selbst in Person ist die Wahrheit und das Leben. Wie sollten da wir, die wir an ihn glauben und uns zu ihm bekennen, hinterhältig und unaufrichtig mit unseren Mitmenschen umgehen und ihnen nicht das Beste wünschen und ihnen nur Gutes tun? Christus ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Und dieser Friede Gottes, der unsere Vernunft übersteigt und sprengt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.